Europolitics, der Podcast von Treffpunkt Europa.
Welcome back zur vierten Folge unserer derzeitigen Staffel Europolitics, in der sich alles um die Europawahlen dreht, die am 9. Juni stattfinden, also in 3 Wochen. Hier nochmal direkt am Anfang der wichtige Reminder, geht alle wählen am 9. Juni oder beantragt jetzt noch schnell Briefwahl, damit ihr ganz entspannt von zu Hause wählen könnt. Um euch dabei ein bisschen zu unterstützen, reden wir momentan mit Kandidierenden der demokratischen Parteien. Und heute dreht sich alles um die FDP. Mit der hat Claudia nämlich geredet, meine Kollegin aus der Redaktion. Und sie hat mit Moritz Körner sich darüber unterhalten, was so im Wahlprogramm für die anstehenden Europawahlen der FDP steht. Hi Claudia, schön, dass du da bist.
Hi Nele, ja, ich freue mich, dass ich heute da sein kann.
Wir fangen direkt an mit den Hard Facts, wie immer. Für was steht denn die FDP in dem diesjährigen Europawahlkampf?
Ja, das große Thema ist natürlich Verteidigung und Unterstützung der Ukraine und das ist jetzt der Spitzenkandidatin Marie-Agnes Strack-Zimmermann auch nicht wegzudenken, aber es geht bei der FDP natürlich auch viel um Freiheit und großes Thema jetzt bei diesem Wahlkampf ist auch Abbau der Bürokratie und der Regulierungen in der EU.
Freiheit und weniger Vorschriften klingt ja jetzt erstmal relativ FDP-typisch. Vielleicht kannst du noch mal sagen, welcher Parteienfamilie die FDP im Europäischen Parlament überhaupt zugehört.
Ja, die FDP gehört zur Fraktion Renew Europe, die eben sozusagen die liberalen Parteien im Europäischen Parlament vereint. Und laut der Sitzverteilung nach der Wahl 2019 ist die Fraktion Renew Europe die drittgrößte im Europäischen Parlament. Laut Prognosen steht die Fraktion jetzt bei den kommenden Wahlen bei knapp 10% und ist damit etwa gleich auf mit der Fraktion der Konservativen und Reformer sowie auch der rechten Fraktion Identität und Demokratie. Also das könnte spannend werden, wer da vielleicht den einen oder den anderen überholt.
Okay, und die FDP an sich, also hier in Deutschland, kratzt sie ja regelmäßig an der 5%-Hürde, wenn es um Bundestags- und Landestagswahlen geht. Wie sieht es denn da auf europäischer Ebene aus?
Ehrlich gesagt ähnlich. Also aktuell werden der FDP laut Hochrechnung so gut 4,5% der Stimmen in Deutschland zugerechnet. Im Vergleich bei der Wahl 2019 waren es 5,4%. Also das würde dann für die FDP laut der Prognosen eben einen Verlust bedeuten.
Alles klar. Und über alles Weitere hast du ja mit Moritz Körner geredet. Wer ist denn Moritz Körner?
Ja, Moritz Körner wurde 2019 zum europäischen Spitzenkandidaten der FDP in NRW gewählt sozusagen und kam dann auch auf Listenplatz 4 ins Europäische Parlament. Und jetzt seit Anfang des Jahres ist er auch Vorsitzender der FDP im Europäischen Parlament. Und außerdem ist er Mitglied im Haushaltsausschuss sowie im Ausschuss für Justiz und Inneres. Aber beschäftigt sich auch mit den Beziehungen zu China und Indien, also ein weites Feld sozusagen.
Dann bin ich jetzt auf jeden Fall mal sehr gespannt, in das Interview mit ihm reinzuhören.
Vielleicht können Sie uns zum Einstieg einmal sagen, worauf sind Sie denn besonders stolz aus der letzten Legislatur? Was hat die FDP angeschoben oder umgesetzt, wo man sagen kann, das kann sich sehen lassen?
Also besonders stolz bin ich, glaube ich, auf einen Erfolg, den ich auch ein bisschen mit erarbeitet habe. Und zwar habe ich für meine Fraktion den Rechtsstaatsmechanismus verhandelt. Wir haben zum ersten Mal gesagt, wer sich nicht an Regeln und Werte hält, der muss es auch bei den EU-Geldern spüren können, insbesondere zum Beispiel mit Blick auf Ungarn und Viktor Orban. Und da haben wir zum ersten Mal diesen Mechanismus umgesetzt und tatsächlich auch Geld jetzt zurückgehalten. Und ich finde, es ist ganz wichtig, dass wir in der Europäischen Union auch Rechtsstaatlichkeit und unsere Werte verteidigen. Und das konnte ich ein bisschen mit verhandeln und da bin ich ganz besonders stolz drauf.
Okay, ich habe mir natürlich auch das Wahlprogramm der FDP angeschaut und da steht ganz groß drüber, Europa einfach machen. Das klingt so ein bisschen so, als ob der FDP in Europa ein bisschen viel geredet und zu wenig gehandelt wird. Ist ja aber vielleicht auch nicht immer einfach, alle Mitgliedstaaten auf einen Nenner zu bringen. Wie möchte denn die FDP die Handlungsfähigkeit in der EU erhöhen?
Ich glaube, man kann den Satz ja in zwei Bedeutungen lesen. Man kann Europa einfach machen oder Europa einfach machen. Mhm. Also insofern ist die Betonung da entscheidend. entscheidend. Ich glaube, beide Betonungen sind gemeint. Zum einen brauchen wir in der Europäischen Union, müssen wir es, glaube ich, manche Regulierungen einfacher machen. Ich glaube, Europa war immer dann besonders erfolgreich, wenn man das Gefühl hatte als Bürgerin oder als Bürger, dass wirklich das Leben dadurch einfacher geworden ist. Wenn man nicht mehr an der Grenze stehen musste, wenn man beim Roaming nicht mehr aufpassen muss, sondern das einfach so funktioniert. Und ich glaube, auf solche Themen sollte sich die Europäische Union stärker fokussieren. Wie machen wir das Leben der Bürgerinnen und Bürger tatsächlich einfacher? Und gleichzeitig finde ich schon, ja, Europa ist kompliziert, aber wir brauchen auch ein entschiedeneres Handeln. Zum Beispiel in unserer Außenpolitik, wenn wir uns anschauen, wie unsicher die Welt geworden ist, Konflikte um uns herum, der Ukraine-Krieg, Russlands Aggression dort, wenn wir in den Nahen Osten im Moment schauen, dann muss Europa auch als handelnder Akteur stärker sein. Und natürlich wissen wir auch, dass das nicht so einfach mit einem Klick geht, aber ich glaube, das Ziel zu haben, dass wir dort auch ja handlungsfähiger sind als Europäische Union, das ist wichtig und das machen wir mit diesem Satz auch deutlich.
Okay, also Europa einfacher machen, das finde ich, klingt ja an sich sehr gut. Ich glaube, ein Punkt, der sich auch so ein bisschen durch das Wahlprogramm zieht, ist das Thema Bürokratieabbau. Wo würde denn die FDP da als erstes ansetzen? Wo ist denn so eine große Hürde, wo man sagt, da mit Bürokratieabbau müssen wir ansetzen?
Ich glaube, ganz wichtig ist, dass wir durch unsere ganze Regulierung hindurch mal schauen, wo können wir eigentlich zum Beispiel Berichtspflichten reduzieren, wo Menschen im Prinzip einfach nur Papierberge schaffen, indem sie irgendetwas dokumentieren müssen. Unsere Regulierung sollte sich generell stärker darauf konzentrieren, dass wir, wenn jemand EU-Recht nicht einhält, dann auch entsprechend mit Konsequenzen vorgehen, statt so ein bisschen, wie wir es jetzt machen, immer das schwarze Schaf schon zu regulieren. Dabei sind die meisten eigentlich relativ weiße Schafe und es letztendlich dadurch auch ein bisschen einfacher machen, dass wir nicht, jeder muss sozusagen dokumentieren, dass er sich an alles hält, sondern dass wir konkret dahin schauen, wo es Probleme gibt. Ich glaube, das ist ein ganz genereller Punkt. Und zweitens müssen wir schauen, wie viel Regulierung geben wir denn insgesamt drauf? Also wie viele neue Regeln machen wir? Wo können wir auch mal Regeln abschaffen? Müssen wir nicht eigentlich auch mal schauen, wie passen die verschiedenen Regeln zusammen? Wo man dann irgendwie verschiedene Daten an unterschiedliche Behörden immer wieder die gleichen Daten abgeben muss. Ich glaube, da kann man vieles verbessern und dadurch auch schauen, wie kriegt man es hin, dass Brüssel nicht mehr automatisch Bürokratie heißt, wie das jetzt im Moment oft ist. Gleichzeitig muss man aber auch sagen, manche Bürokratie, wo über Brüssel gestöhnt wird, ist das in der nationalen Umsetzung. Das heißt, wir Deutschen legen gerne nochmal oben ein Schleifchen an Bürokratie oben drauf. Das muss man auch sehr, sehr deutlich ansprechen. Das ist dann nicht Brüssel, sondern das ist dann nationale Umsetzung. Beim Datenschutz zum Beispiel ist das so. Wir haben da Regeln in Europa, aber in Deutschland haben wir 16 Landesdatenschutzbehörden, die das umsetzen sollen, für jedes Bundesland eins. Da könnten wir es auch einfach national einfacher machen. Also es ist nicht immer die böse Brüsseler Bürokratie. Aber ich glaube, das muss ein Thema sein, weil viele Menschen haben so das Gefühl, ja, Europa finde ich gut. Ich finde die Zusammenarbeit in Europa gut. Ich finde das wichtig, dass wir gemeinsam die großen Herausforderungen angehen. Aber geht das nicht ein bisschen unbürokratischer und einfacher? Und ich glaube, das geht. Und deswegen müssen wir auch im Sinne für ein funktionierendes Europa dafür streiten, dass es einfacher geht.
Mhm. Sie hatten jetzt auch schon kurz die Datenschutzgrundverordnung erwähnt. Es gibt ja auch die KI-Verordnung. Und das sind, glaube ich, so Beispiele, die ja auch so ein bisschen Vorzeigeprojekte der EU sind, also wo sie so ein bisschen eine Vorreiterrolle einnimmt im Bereich Regulierungen. Ist das da nicht eigentlich auch eine Stärke der EU, so diese Fähigkeit zu regulieren und neue Rahmenwerke zu entwerfen?
Absolut. Das ist eine Riesenstärke der Europäischen Union. Und deswegen sind wir ja nicht gegen Regulierung, sondern wir sind für kluge und vernünftige Regulierung. Und ich glaube, gerade das Beispiel Datenschutz oder KI zeigt es ja. Oft hat europäische Regulierung einen Vorbildcharakter für die ganze Welt. Man nennt das auch den Brussels-Effekt, also dass sozusagen das, was in Brüssel beschlossen und reguliert worden ist, dann in anderen Bereichen übernommen wird. Wir sehen das zum Beispiel beim Datenschutz. Teile der Datenschutzgrundverordnung finden sich im kalifornischen Datenschutzgesetz oder im südafrikanischen Datenschutzgesetz. Und das ist ja eigentlich toll, weil wir gemeinsam stärker Standards schaffen wollen. Und gerade wenn wir als Europäer auch einen Einfluss haben wollen, dann ist das genau in unserem Sinne. Aber deswegen sollten wir eben schauen, dass die Regulierung möglichst praktikabel ist. Ich glaube, bei der KI haben wir jetzt einen wichtigen Schritt gemacht. Wir sind der erste Kontinent, der da ein Gesetzgebungsverfahren hatte. Aber wir wollen ja, dass möglichst viele sich dann dem anschließen, dass es vielleicht sogar der europäische Standard ein weltweiter Standard wird. Und da müssen wir eben schauen, dass wir es auch nicht kaputt regulieren. Ganz, ganz viele wichtige Punkte sind in der KI-Verordnung drin, weil künstliche Intelligenz eben große Gefahren hat, auch für unsere Demokratie, für unsere Gesellschaft. Aber künstliche Intelligenz hat eben auch riesige Chancen und riesiges Innovationspotenzial. Und wir müssen es schaffen, dass wir die Gefahren klug regulieren, aber auch weiterhin Möglichkeiten, Chancen schaffen und Innovation möglich machen, damit auch gerade andere Regionen der Welt sich da uns anschließen, aber wir selber da auch nicht abgehängt werden. Und darauf muss man, glaube ich, in der Regulierung immer darauf hinwirken.
Ich frage mich da so ein bisschen, also zum Beispiel jetzt beim Thema KI-Verordnung, das ist ja häufig so ein bisschen dieser Zwiespalt zwischen, wir wollen da Technologien oder Innovationen fördern, aber gleichzeitig auch Risiken mindern. Wie schafft man da eine Balance oder wie kommt man da zu so einer guten Balance zwischen diesen beiden Aspekten?
Absolut. Die KI-Verordnung hat von dem Grundsatz her eine ganz kluge Regelung dafür gefunden. Sie hat gesagt, es kommt immer auf das Risiko der jeweiligen Anwendung an. Das heißt, wir müssen nicht immer alle KI regulieren grundsätzlich, sondern es gibt manche KI-Modelle, das ist eigentlich relativ basic und da braucht es vielleicht sogar gar keine Regulierung dafür. Aber es kommt auf den konkreten Anwendungsfall eben an, ist der gefährlich? Ich sage das mal so, man muss ja auch nicht jedes Küchenmesser regulieren, aber ein Küchenmesser kann zum Schneiden von Gemüse genutzt werden oder zum Abstechen des Ehepartners. Das eine wäre sehr gefährlich, das andere wäre alltäglich und müsste keine engere Regeln dafür geben. Und so ist es bei künstlicher Intelligenz auch. Manches ist ganz einfache Assistenzsysteme, andere es wäre vielleicht eine Entscheidung darüber, wer soll eine Versicherung bekommen, beispielsweise bei einem Gerichtsprozess oder so. Das wäre hochgefährlich, wenn dort KI dann am Ende die Entscheidung für trifft. Und gerade bei solchen Anwendungen mit sehr hohem Risiko, da braucht es eben eine besondere Regulierung. Und dadurch, glaube ich, kriegt man dieses Dilemma ganz gut hin. Was man dann aber zusätzlich gemacht hat, dass man zum Beispiel auch diese Basismodelle, also die Modelle, die hinter zum Beispiel ChatGPT und so weiter stecken, dass man die zusätzlich reguliert. Da sagen manche, das ist vielleicht die Gefahr, dass wir da überregulieren, weil dann einfach diese Basismodelle woanders in der Welt entwickelt werden, wir die dann trotzdem zwar nutzen, aber eben vielleicht die Innovation da nicht mitmachen. Und insofern ist das immer auf jeden Fall auch ein schwieriger Grad der Abwägung. Aber ganz generell, glaube ich, die KI-Verordnung, der Ansatz war richtig zu sagen, wir regulieren das anhand wirklich der Anwendung und der Risiken der Anwendung und nicht einfach alles über einen Kamm.
Ein Punkt fand ich auch sehr interessant, der bei Ihnen im Wahlprogramm steht, und zwar heißt es da, Europa kann bis zum Ende des Jahrzehnts eine Führungsrolle im weltweiten technologischen Fortschritt zurückerlangen. Es klang ja schon so ein bisschen an, also große technologische Sprünge passieren ja eigentlich eher immer so in den USA, hat man zumindest den Eindruck. Wie kann denn Europa da aufholen oder mithalten?
In den USA, aber auch mittlerweile in China oder in Südkorea beispielsweise. Und genau deswegen müssen wir ja schauen, dass wir dort wieder mehr mithalten. Denn wenn wir mal schauen, woraus besteht eigentlich unser Wohlstand heute, was sind die großen europäischen Unternehmen, dann sind das eigentlich Industrien, die waren schon vor 100 Jahren da. Und die großen Digitalunternehmen, da haben wir gar keins. Aber auch bei vielen anderen Zukunftstechnologien sind wir jetzt nicht so stark aufgestellt. Und ich denke, das muss ein neuer Schwerpunkt werden. Das können wir zum einen machen, indem wir unser Forschungsprogramm Horizon stärken. Das ist ja eines der größten Forschungsprogramme der Welt, wo wir gemeinsam europäisch forschen, Spitzenforschung finanzieren. Das können wir stärken. Das ist jedes Jahr mein Haushaltsantrag, wo ich sage, da soll mehr Geld ausgegeben werden, auch staatlich. Ja, sogar als FDPler soll da der Staat mehr Geld ausgeben für Forschung. Das finde ich richtig. Aber gleichzeitig, um wirklich mit den USA mitzuhalten und den großen Firmen, müssen wir eine zweite Sache machen. Wir brauchen auch privates Kapital, weil nur staatlich werden wir das nicht hinbekommen. Die Amerikaner haben nicht so große Technologieunternehmen, nur weil der Staat dort viel Geld investiert, sondern weil das auch die Privatwirtschaft macht, weil der Kapitalmarkt in den USA unglaublich stark ist. Und da nutzen wir in Europa unsere Chancen noch nicht ganz. Wir haben 27 mehr oder weniger noch immer sehr nationale Kapitalmärkte und wir erlauben zum Beispiel unseren Versicherungen und Pensionsfonds nicht, auch zum Beispiel in Unternehmen zu investieren, in europäische Unternehmen, in Startups zu investieren. Wenn wir das schaffen würden mit einem gemeinsamen europäischen Kapitalmarkt, dann würden wir viel sozusagen privates Kapital, was wir wirklich in Innovationen stecken und in Fortschritt stecken können, auch mobilisieren. Zusätzlich zu dem Staat, der das über Horizon, die Grundlagenforschung, die anwendungsorientierte Forschung auch noch zusätzlich finanziert. Und dann, glaube ich, haben wir einen Schwung, neuen Schwung und Ideen, auch ein bisschen weniger Bürokratie, gerade wenn man Unternehmen neu gründet. Das würde, glaube ich, dafür führen, dass wir wieder aufschließen können und wieder genauso viel Patente, genauso viel neue Erfindungen und genauso viele neue große Unternehmen auch oder kleine Unternehmen, die dann größere Unternehmen werden, in Europa tatsächlich auf den Weg bringen. Das ist unser Ziel für die Europäische Union.
Okay, ich würde mit Ihnen gerne einen kleinen Themenschwenk machen in Richtung Klimaschutz und Nachhaltigkeit. Das ist ja auch ein großes Thema. Die FDP sagt, der Green Deal ist das falsche Instrument auf dem Weg zur Klimaneutralität. Vielleicht können Sie kurz erläutern, warum?
Na, wir sagen, der Green Deal an sich, das Ziel ist richtig und das teilen wir, dass wir bis 2050 klimaneutral werden wollen. Und wir haben übrigens auch für das Herzstück des Green Deals gestimmt, das ist der sogenannte Emissionszertifikatehandel. Den haben wir schon länger in Europa für den Bereich Energie und Industrie und da hat er auch zu sehr, sehr guten Ergebnissen geführt. Also wir haben mit dem Emissionszertifikatehandel es geschafft, genau die Emissionen im Industrie- und Energiebereich unterzubringen. Jetzt haben wir den noch verschärft und übrigens ausgeweitet, auch noch auf die Bereiche Verkehr und Gebäude. Und dadurch hat CO2 dort einen Preis. Wir reduzieren auch die entsprechenden Tonnen ganz konsequent, sodass dann am Ende wir zu Klimaneutralität hoffentlich 2050 kommen. Und gleichzeitig wurden ganz, ganz viele zusätzliche Regulierungen vorgeschlagen, wo wir dann sagen, das ist eigentlich doppelt gemoppelt. Da versucht man jetzt mal zusätzlich Vorgaben zu machen, ob man zum Beispiel den Verbrenner verbietet, ob man wie das, welches Haus saniert sein soll und so weiter. Und ich glaube, das macht Klimaschutz nicht effizienter, sondern teurer. Und wir müssen schauen, dass wir möglichst effizient zu 2050 klimaneutral sind, damit auch andere Kontinente mitmachen, andere uns da anschließen. Und das ist unsere Kritik am Green Deal. Das heißt, das Ziel teilen wir. Wir finden, der Rahmen, der muss gesetzt werden. Und dann brauchen wir vor allem aber Innovation und keine teure Doppelregulierung. Und dafür setzen wir uns auch ein.
Also wenn ich das richtig verstehe, ist halt so diese zu starke Detailregulierung quasi die Kritik. So ein bisschen einfach aus meiner Verbraucherinnenperspektive habe ich das Gefühl, dass aber oft die klimaschonende Alternative noch die teurere ist. Da frage ich mich so ein bisschen, kann denn der Markt das dann alleine regeln? Braucht es nicht zum gewissen Grad dann auch Vorschriften und Anreize, weil es ja vielleicht doch nicht immer Klimaschutz auch gleich die günstigere Alternative ist?
Aber deswegen machen wir die gerade alles, was mit fossilen Brennstoffen oder was insgesamt CO2 emittiert, teurer durch den CO2-Zertifikatehandel. Und übrigens konsequent jedes Jahr mehr, weil wir auch immer mehr CO2-Zertifikate aus diesem Markt herausnehmen. Das heißt, genau diese Anreize, die Sie aus Verbraucherinnenperspektive beschreiben, die setzen dann ein. Und übrigens, die setzen nicht nur ein für Verbraucher, sondern auch für Industrie, die überlegen muss, das wird jetzt immer teurer, investiere ich jetzt lieber in eine CO2-freie Energieerzeugung oder reduziere in meiner Fabrik den CO2-Ausstoß, weil es eh immer teurer wird, lohnt sich das nicht für mich sogar, die grünere Alternative zu wählen. Genau diesen Abwägungsprozess, diesen Anreiz, den wollen wir voranbringen. Und das wird passieren, weil die entsprechenden Preise dann immer weiter steigen mit der Menge, die wir das CO2 sozusagen reduzieren, das dann noch im Markt emittiert werden darf. Und genau das wäre der Anreiz, den wir brauchen. Weil ich glaube, dann darüber hinaus dann noch genau vorzuschreiben, wie macht das jetzt jeder Einzelne? Wie ist das dann im ganz Praktischen richtig? Welche Heizung ist jetzt in dem Moment sozusagen perfekt, um dieses Gebäude möglichst effizient zu heizen und möglichst klimaneutral? Da sagen wir, das ist vielleicht vor Ort oft besser entschieden oder da gibt es auch nochmal technologische Entwicklung. Nicht die Superwaffe, sondern einfach die Frage, was ist jetzt, wo gibt es auch vielleicht nochmal einen kleinen Punkt, wo es effizienter geht. Und deswegen sagen wir, das ist eigentlich der bessere Weg, das anzugehen und genau diese Anreize, die Sie gerade angesprochen haben, zu erreichen.
Okay, ich verstehe. Die FDP spricht sich ja auch für das CCS-Verfahren aus. Kurz zur Erläuterung, CCS steht für Carbon Capture and Storage, also CO2 wird in der Luft aufgefangen und im Boden gespeichert.
Ja.
Also da die Kritik ist ja häufig, das könnte so ein bisschen so eine Hintertür sein, um die CO2-Reduzierung nicht ganz so strikt einhalten zu müssen. Und man kennt das ja auch schon so ein bisschen aus der Windkraft. Alle sind pro Windräder, aber bitte nicht in meinem Garten. Not in my backyard. Könnte ein ähnliches Problem auch beim CCS-Verfahren auftreten?
Also erstens müssen wir dieses Not in my backyard Problem überall lösen. Das geht, glaube ich, dadurch, dass man Menschen mitnimmt, dass man sie frühzeitig in Planungen einbezieht, dass sie vielleicht sogar in dem Bereich profitieren, was bei Windanlagen der Fall ist, durch dass man da zum Beispiel sagt, da kann die Kommune von profitieren oder ähnliches. Das Problem, was wir bei Windkrafträdern oder bei großen Stromleitungen, die wir brauchen, haben wir auch bei CCS, das ist völlig klar, aber das müssen wir überall lösen. Und dann ist die Frage, wie kriegen wir die CO2-Emissionen möglichst schnell runter und wie werden wir klimaneutral und wie schaffen wir es, den Klimawandel aufzuhalten? Und da sagt auch sozusagen das internationale Gremium, dass die aus Wissenschaftlern, das ja immer wieder das IPCC, wo immer wieder dazu geforscht wird zum Klimawandel, wie weit der schon ist und wie man möglicherweise das angehen, sagt auch, ohne CCS wird es möglicherweise nicht gehen, weil wir müssen die Emissionen nicht nur runterbringen, sondern wir müssen sie sogar noch weiter runterbringen und wir müssen sogar in gewissen Bereichen, wo man auch in Zukunft nicht komplett den CO2-Ausstoß verhindern können wird, müssen wir dann auch irgendwie eine Lösung finden, dass dieser CO2-Ausstoß aus der Atmosphäre raus muss. Und deswegen brauchen wir das. Das sieht mittlerweile auch Herr Habeck so. Und ich glaube, der ist ja unverdächtig, dass er sich nicht für den Klimaschutz einsetzt. Insofern ist das für uns eine wichtige Technologie, auch im Kampf gegen den Klimawandel.
Alles klar. Ein weiteres Thema, an dem man, glaube ich, nicht vorbeikommt, ist die Ukraine. Und die FDP stellt sich ja sehr klar an die Seite der Ukraine. Ich frage mich ein bisschen auch mit Blick in Richtung USA und einer möglichen Wiederwahl von Donald Trump. Was bedeutet das denn? Also wie weit soll denn die europäische Unterstützung für die Ukraine gehen, gerade auch wenn dann möglicherweise die USA ausfällt?
Also die europäische Unterstützung für die Ukraine muss so weit gehen, dass wir die Ukraine in eine Lage versetzen, dass sie aus einer Position der Stärke heraus mit Russland auch über einen Frieden zum Beispiel verhandeln kann. Also dass sie entweder gewinnt oder dass sie aus einer Position der Stärke heraus das verhandeln kann. Das ist ganz, ganz wichtig. Wenn jetzt im Moment über Frieden gesprochen wird, dann ist das so ein bisschen scheinheilig, weil wenn Putin glaubt, dass er in den nächsten paar Monaten die Ukraine ganz überfallen kann, weil die Ukraine nicht mehr durchhalten kann, dann wird er keinen Frieden mit der Ukraine machen. Wir hätten die Ukraine viel frühzeitiger, viel stärker militärisch unterstützen müssen, ihr viel frühzeitiger auch noch Waffensysteme liefern müssen. Wir sollten ja auch weitere Waffensysteme liefern, damit wir wirklich die Ukraine in die Lage versetzen, dort aus einer Position auch der Stärke zu verhandeln. Sonst wird das Ergebnis sein, dass Russland die Ukraine überrennt. Dann werden wir sehr starke Flüchtlingsströme erleben aus der Ukraine, zu Recht, weil die Menschen sehen ja, was letztendlich Putins Truppen dann tun, wenn sie ukrainisches Gebiet erobert haben. Das wissen wir aus den zurückeroberten Städten, was dort mit der Zivilbevölkerung passiert ist. Und ich glaube, da müssen wir die Ukraine weiter unterstützen. Und da muss Europa auch mehr tun für seine Verteidigung, aber auch für die Unterstützung der Ukraine. Und wir dürfen uns eben nicht darauf verlassen, dass die Amerikaner das schon irgendwie für uns lösen. Denn tatsächlich kann Donald Trump zurückkommen. Und dann ist das tatsächlich stärker auch ein europäisches Problem. Aber es ist eben auch unmittelbar vor unserer Haustür. Unsere osteuropäischen Partner sagen, Leute, als nächstes sind wir dann dran. Und da haben sie, glaube ich, zu Recht Sorge und Angst. Und deswegen müssen wir auch unsere europäische Verteidigung in dem Bereich stärken.
Aber angenommen der Fall, die USA fällt weg als unterstützende Kraft, könnte denn die EU das dann alleine stemmen?
Das muss sie dann alleine stemmen. Das muss dann unser Ziel sein. Und deswegen müssen wir im Moment unsere Möglichkeiten, zum Beispiel Waffen an die Ukraine zu liefern, erhöhen. Wir müssen da sozusagen europäisch mehr tun. Da haben wir jetzt zum Beispiel ein Programm, wie wir die europäische Rüstungsindustrie unterstützen werden, auf den Weg gebracht, damit wir zum Beispiel die Ukraine dort besser unterstützen. Wir haben finanziell ein Maßnahmenpaket auf den Weg gebracht, das Ukraine-Fazilität. Das sind 50 Milliarden Euro insgesamt über die nächsten 4 Jahre für die Ukraine. Und diese Unterstützung braucht die Ukraine ganz, ganz dringend, damit sie in diesem Kampf gegen Putin und für ihre Freiheit auch überleben kann. Und ich denke, wir als Europäer sind gut beraten, da noch mehr zu tun. Und man weiß nicht, wie das in den USA Ende des Jahres ausgeht. Aber wir sollten als Europäer hier tatsächlich klar bleiben, weil tatsächlich, was ist das Nächste? Wenn die Ukraine überfallen oder komplett eingenommen wird, dann wird das Nächste möglicherweise die baltischen Staaten oder Polen sein. Das ist die ganz konkrete Sorge dort. Und wir lassen grundsätzlich zu, dass wieder Länder einfach überfallen werden und Grenzen auf der Landkarte verschoben werden. Und dieses Völkerrecht muss aus meiner Sicht auch konsequent in der Ukraine verteidigt werden. Und das ist unsere Aufgabe als Europäerinnen und Europäer.
Was ich sehr interessant fand, war, in Ihrem Wahlprogramm steht, Ziel ist die Schaffung einer europäischen Verteidigungsunion als Zwischenschritt zu einer europäischen Armee. Wie kann man sich das vorstellen? Also was wäre da der Beitrag jedes Mitgliedstaates oder wer entscheidet beispielsweise, wann die europäische Armee zum Einsatz kommt? Vielleicht können Sie das so grob skizzieren.
Ja, ich glaube, das ist noch das Schwierige. Ja, wie sollte diese europäische Armee dann konkret aussehen? Da müssen wir ganz ehrlich noch viel Arbeit leisten. Müssen wir darüber diskutieren. Wie soll zum Beispiel entschieden werden, ob die europäische Armee eingesetzt wird? Und ich finde trotzdem wichtig, dass man das Ziel setzt, dass man sagt, wir Europäerinnen und Europäer, wir sind eigentlich als EU deshalb gegründet, weil wir nie wieder Krieg gegeneinander führen wollen. Dann sollten wir doch in der Lage sein, unsere Verteidigung jetzt stärker gemeinsam zu organisieren. Jeder Euro, den wir dort einsetzen in einer gemeinsamen europäischen Armee, würde auch mehr Sicherheit für alle Europäerinnen und Europäer bringen, als wenn wir das einzeln machen. Und wir haben ja schon Schritte dahin, zum Beispiel die verstärkte Zusammenarbeit. Das ist der Zwischenschritt, dass wir zum Beispiel nicht mehr alle Armeen alles machen, sondern dass es gewisse Spezialitäten gibt, die die einzelnen europäischen Armeen haben. dass zum Beispiel in Deutschland die Logistik, weil wir so ein bisschen in der Mitte liegen und besonders gut im Bereich Logistik sind, diese sozusagen Stärke bringen wir ein als deutsche Bundeswehr. Und gleichzeitig sollten wir mehr zusammen beschaffen, also Waffensysteme schaffen. Denn auch da, es wird günstiger, wenn wir das gemeinsam machen, wenn wir da gemeinsam einkaufen. Und deswegen, wir haben ja riesige Herausforderungen, dieses zusätzliche an Sicherheit zu finanzieren. Dann sollten wir es möglichst klug auch europäisch gemeinsam finanzieren und deswegen zum Beispiel stärker in europäischer Beschaffung sein. Und dann langfristig, glaube ich, wenn man da noch mehr zusammengewachsen ist, dann müssen wir auch über eine europäische Armee reden. Ich finde es gut, dass wir diese Vision im Wahlprogramm haben, aber das ist sicherlich nichts, was man jetzt von heute auf morgen mal eben so beschließen kann.
Sie hatten das ja am Anfang auch schon angesprochen mit dem Rechtsstaatmechanismus und auch allgemein das Thema Rechtsdruck ist ja recht omnipräsent und auch im Europäischen Parlament gewinnen ja rechte Parteien an Zuspruch, sage ich mal. Wie positioniert sich denn da die FDP? Also kommen im Zweifel auch mal Zusammenarbeit mit rechten Parteien in Frage oder ist da eine klare Brandmauer für die Liberalen?
Nein, unsere liberale Fraktion hat gesagt, wir werden nicht mit den Rechten zusammenarbeiten im Europäischen Parlament. Ehrlich gesagt, das geht auch schon gar nicht, weil die kommen meistens gar nicht. Wenn es um die Details geht hier und wirklich am Gesetzestext gearbeitet wird, die richtige Arbeit gemacht wird, da sitzen meistens von den Rechten, da gibt es ja eigentlich immer einen Verhandler von jeder Fraktion, aber von den beiden rechten Fraktionen ist da eigentlich fast niemand jemals dabei. Das zeigt schon, wie ernsthaft oder wie, ehrlich gesagt, unernst die Arbeit hier nehmen, wenn es wirklich um die Details geht. Die kommen dann ins Plenum und meckern rum, aber sie machen eben wirklich, wenn es darum geht, die Gesetze besser zu machen, nicht mit. Deswegen ist auch jede Stimme, die man irgendwie den Rechten in Europa gibt, eine verschwendete Stimme, weil im Konkreten wird davon nichts besser. Da gibt es nur mehr Leute im Parlament, die einfach nur sagen, alles ist blöd. Und davon ist, glaube ich, noch nichts besser geworden. Insofern, wir wollen nicht mit denen zusammenarbeiten. Und ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, dass wir jetzt im Europawahlkampf deutlich machen. Erstens, wir haben eine europäische Werteunion, die sind wir auch entschieden bereit zu verteidigen. Zum Beispiel mit dem Rechtsstaatsmechanismus, was ich schon gesagt habe, weil es geht einfach nicht, dass sich nicht mehr ans Recht gehalten wird in Europa, dass wir Staaten haben wie in Ungarn, wo wir im Prinzip eine Quasi-Diktatur haben. Das dürfen wir nicht akzeptieren, das ist das eine. Und das andere ist, dass wir insgesamt in der Europäischen Union jetzt im Wahlkampf sollten die Pro-Europäer über die unterschiedlichen Visionen, die sie für Europa haben, ganz intensiv streiten. Wir sollten sehr deutlich machen, wo sind da die Unterschiede? Was wollen wir, welche Themen wollen wir voranbringen? Da gibt es viele Unterschiede zwischen den etablierten proeuropäischen Parteien. Da kann jeder was finden, was er gut findet. Diese Unterschiede sollten wir deutlich machen, sollten uns leidenschaftlich streiten, sollten gucken, wo kann man da auch irgendwann Kompromisse finden. Aber ich glaube, in so einem Wahlkampf hat man die Chance, eben die Leute nochmal ganz anders zu überzeugen. Das sollten wir jetzt machen. Denn am Ende, wenn man einfach nur rechts wählt, weil man mit der Politik unzufrieden ist, dann ist das ein bisschen so, wie wenn man im Club den Drink nicht so gut findet, dann aus der Kloschüssel trinkt. Das ist ungefähr vergleichbar. Und deswegen, glaube ich, sollten wir jetzt Lust machen auf Europa. Wir sollten Lust machen auf diesen Europawahlkampf, auf unterschiedliche Ideen, die wir haben für die europäische Zukunft. Und dann bin ich mir sicher, werden die Rechten auch wieder kleiner werden.
Jetzt ist ja unsere ZuhörerInnenschaft vor allem jung und junge Menschen. Deswegen meine Frage noch an Sie. Warum ist denn die FDP vor allem für junge Wählerinnen und Wähler attraktiv?
Weil wir ganz stark auf die Zukunft setzen, auf Digitalisierung, auf Innovation. Wir wollen, dass Europa gerade in diesen Herausforderungen das gut gestalten kann. Wir wollen Erasmus stärker machen, setzen uns dafür ein, weil wir den Bildungsaustausch, die Bildungsfreizügigkeit, überhaupt die ganze Freizügigkeit in Europa geil finden, weil wir Europa stärker machen wollen in den großen globalen Herausforderungen, die eben gerade auch unsere Generation betrifft, weil das ist einfach die Welt, in der wir mittlerweile leben und die wollen wir möglichst sicher und möglichst frei machen. Und dafür braucht es eine starke Europäische Union und freie Demokraten, die da mitmachen, und Liberale, die da mitmachen im Europäischen Parlament und genau das gestalten.
Alles klar, jetzt haben wir noch ein paar schnelle Fragen vorbereitet. Die sind schnell, weil sie auch nur kurze Antworten brauchen. Sie bereit?
Ja.
Okay, mit wie viel Prozent rechnet denn die FDP bei der Wahl im Juni so ungefähr?
Ach, ich lasse mich da nie so auf eine Prozentzahl festlegen. So viel wie möglich. Sollte schon kein ganz niedrigprozentiges Getränk sein, hoffentlich.
Na gut. Cannabis in ganz Europa legal?
Da wäre ich dafür. Ich glaube, wir sollten Cannabis legalisieren und dann den entsprechenden Markt kontrollieren, so wie wir das jetzt gemacht haben. Ich hätte mir vorstellen können, dass wir das noch einfacher regulieren. Da steht auch noch ein bisschen EU-Recht davor, das muss man auch sagen, weil wir zum Beispiel geregelt haben, dass im Rahmen unseres Schengen-Systems eben gegen illegale Drogen vorgegangen werden muss und den Handel davon. Da gehört Cannabis noch dazu. Insofern ist das auch noch eine europäische Aufgabe. Aber ich glaube, kontrollierte Märkte sorgen für bessere Qualität, mehr Jugendschutz und wir müssen gleichzeitig auch über Prävention und auch über sozusagen Hilfe für Sucht reden. Aber ich denke, das sollten wir in Europa auch insgesamt tun, ja.
Lieber Bargeld oder digitaler Euro?
Dann würde ich sagen, lieber Bargeld, weil ich vom digitalen Euro noch nicht so überzeugt bin, wie das genau funktionieren soll. Ich privat bin aber ehrlich gesagt mittlerweile sehr oft bei Apple Pay. Insofern sind digitale Währungen sicherlich auch etwas, womit wir uns beschäftigen sollen. Aber ich muss sagen, da muss man auch genau auf die Umsetzung schauen.
Findet die FDP die Abschaffung der Studiengebühren in ganz Europa gut?
Nein, ich finde, Studiengebühren sind tendenziell etwas, was in vielen Ländern der Fall ist. Und ich glaube, für gute Bildung sollten wir möglich machen, dass es alle dazu Möglichkeit haben für einen Zugang, indem man das über Stipendien, über Förderprogramme hinbekommt. Aber wir haben eben in vielen europäischen Ländern mit Studiengebühren besonders gute Studienqualität und gute Ergebnisse der Unis. Und ich glaube, deswegen kann es da auch weiter Gebührenmodelle geben.
Und abschließend, glauben Sie, ist es realistisch, dass die EU bis 2050 klimaneutral wird?
Ja, das ist unser Ziel. Das steht im Gesetz, im europäischen Gesetz auch mit drin. Und insofern ist das auch realistisch und das wollen wir erreichen.
Alles klar. Dann ganz herzlichen Dank.
Danke Ihnen.
Wow, besonders spannend fand ich jetzt, glaube ich, gerade das Thema KI. Moritz Körner hat ja betont, wie wichtig und vielleicht auch nicht einfach es ist, eine Balance zu finden zwischen Risiken vermeiden und Überregulierung.
Ja, absolut. Und das ist ja eben auch so das Thema Bürokratieabbau und eben nicht zu viele Regulierungen, keine Überregulierung. Das zieht sich ja eigentlich wie ein roter Faden durch das Wahlprogramm der FDP. Ich meine, Brüssel und die Europäische Union, das verbinden ja auch viele Menschen mit viel Bürokratie. Also ich kann mir schon vorstellen, dass die FDP da durchaus bei vielen Menschen auch mit dem Punkt auf offene Ohren stoßen wird. Allerdings muss man eben auch immer bedenken, dass nicht alle Regulierungen schlecht sind. Das hat ja Moritz Körner auch klar unterschieden. Also man will ja nicht alle Regeln der EU abschaffen, sondern eben so ein bisschen aussortieren, wo es vielleicht ein bisschen zu viel des Guten war, weil eben die EU ja auch durchaus Vorbildcharakter hat bei manchen Regulierungen, wie zum Beispiel beim Datenschutz.
Dann scheint es der FDP dabei aber auch sehr viel um Effizienz zu gehen, oder?
Ja, das Wort Effizienz fiel durchaus öfter und das ist eben auch so das zentrale Argument der FDP, dass ja eben Freiheit und gerade Freiheit für den Markt und Unternehmen oft eben auch die effizienteste Lösung zu produzieren scheint. Gleichzeitig ist natürlich dann auch immer so ein bisschen die Frage, viel Freiheit für den Markt, schön, aber wie sieht's dann so ein bisschen auch aus mit sozialer Gerechtigkeit und Verteilungsgerechtigkeit und so weiter? Das sind ja so Themen, die jetzt nicht immer als erstes bei der FDP genannt werden. Aber zum Beispiel meinte ja auch Moritz Körner, sowas wie staatliche Investitionen in Forschung und Bildung sind gut, aber was es eben auch braucht, ist privates Kapital für Innovationen, für Unternehmen und so weiter, damit eben hier auch so ein bisschen mehr sowas wie eine Start-up-Kultur oder sowas entstehen kann, weil oft sich ja gerade kleine, junge Unternehmen dann in Deutschland manchmal ein bisschen schwer tun. Ja, und auch beim Thema Klimaschutz, Klimaneutralität setzt die FDP ja mit dem Emissionshandel ganz stark auf einen Marktmechanismus, wo es dann eben klar heißt, ja, wer die Emissionszertifikate nicht bezahlen kann, der darf eben auch keine Emissionen mehr produzieren sozusagen.
Jetzt vielleicht zum Abschluss noch einmal zum Thema Ukraine. Da hat sich die FDP ja sehr klar positioniert. Was hast du denn da aus dem Interview mitnehmen können?
Also für die FDP gibt es im Grunde keine andere Alternative, als die Ukraine bis zum Sieg sozusagen zu unterstützen. Weil das meinte ja auch Moritz Körner im Gespräch, wenn Putin in der Ukraine gewinnt, dann wird zum einen erstmal die Ukraine von der Landkarte verschwinden, so wie sie jetzt ist. Aber eben, das schafft dann halt auch einen Präzedenzfall oder eben möglicherweise so ein Einfallstor für weitere Grenzverschiebungen, sage ich mal. Also wenn man sieht, ja, Putin kann ja in der Ukraine quasi einfach schalten und walten dann und es wird nichts unternommen, dann denkt sich Putin vielleicht auch in der Zukunft, ja, dann marschiere ich doch nochmal im Baltikum ein. Oder andere Staaten denken sich, ja, dann marschiere ich mal im Nachbarland ein. Also dass eben das wichtig ist, dass man da auch keinen Präzedenzfall schafft. Und die FDP sagt ja auch ganz klar, egal was in der USA passiert, wenn dort gewählt wird, ob Trump wieder gewählt wird oder jemand anderes, also die Unterstützung für die Ukraine, die muss weiter bestehen und im Zweifelsfall muss das die EU dann eben alleine schultern, obwohl, glaube ich, keiner so ganz genau weiß im Moment, wie das dann zu schaffen ist, aber die EU muss dann da sie allein in die Bresche springen im Zweifelsfall.
Das heißt, wir hören da ganz klare Linien von der FDP. Wir sind gespannt, was wir in der nächsten Folge hören, wenn es um die Linken geht, die da vielleicht auch nochmal etwas abweichende Meinungen zu vielen Themen haben. Ich bedanke mich erstmal bei dir sehr, sehr herzlich für das Gespräch und das interessante Interview, was du mitgebracht hast.
Vielen Dank, Nele.
Zum Abschluss erinnere ich nochmal an den 9. Juni, der jetzt schon ganz bald vor der Tür steht, an dem wir alle wählen sollten für unsere gemeinsame Zukunft. Bis dahin hört euch gerne die anderen Folgen an, die schon raus sind, über die anderen Parteien und lest unsere Artikel auf unserer Webseite treff.europa.de. Wenn ihr noch mehr erfahren wollt über aktuelle Themen in der EU oder eben vor allem zu den Europawahlen, folgt uns sehr, sehr gerne auf unseren Social-Media-Kanälen. Und sonst schaltet auf jeden Fall wieder ein das nächste Mal. Bis dahin sage ich Tschüss und bis dann.
Europolitics, der Podcast von Treffpunkt Europa.